Ja, guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Böse Zungen würden ja behaupten, 2 Wochen Erkältung und Grippe und schon spricht er über den Tod. Das ist so ein Männerding anscheinend. 2 Wochen lang sich gefühlt tot fühlen und jetzt spreche ich über Sterben. Wir sprechen heute über Tod und Sterben und wie geht das richtig? Das ist ein bisschen provokant formuliert. Wie sterbe ich richtig? Ich habe es auch formuliert mit Leben mit dem Tod. Wie lebe ich mit dem Tod? Was ist eine biblische Sicht auf Sterben und Tod? Und wie geht der Weg dahin? Dieses Frühjahr haben wir als Jugend, oder ich mit der Jugend, uns die Frage gestellt, am Ende unseres Lebens, was soll da eigentlich übrig geblieben sein? Was soll ich hinterlassen haben? Was will ich, dass ich hinterlasse? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn das, was zählt? Auf was wollen wir bauen? Was wollen wir vorantreiben? Was ist uns wichtig und was nicht? Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben verlernt, mit dem Tod zu leben. Wir gehen dieser Vergänglichkeit ziemlich gut aus dem Weg und auch wir als Gemeinde sprechen relativ wenig über den Tod. Erik hat vor 3 Wochen das Thema wie eröffnet. Der Mensch ist vergänglich, alles Fleisch ist wie Gras. Und er hat bei mir eine Kerbe geschlagen, weil mich das Thema schon lang beschäftigt. Wie sterbe ich richtig? Wie werde ich richtig alt? Wie gehe ich vorbereitet? Und wenn ich ältere Menschen sehe, sie beobachte, dann bewundere ich sie sehr oft. Und manchmal muss ich sagen, ach, so will ich nicht alt werden. Und wenn ich mit meiner Tante spreche, die Pastorin ist in einem Altenheim und dort laufend Menschen begleitet, die alt sind, noch älter werden und sich quasi wie auf den Tod innerlich vorbereiten und ich spreche mit ihr, was sind die Themen, die diese Menschen beschäftigen, da wird es mir manchmal anders. Manchmal freue ich mich, manchmal schaue ich auf unsere Alten hier in der Gemeinde und denke mir, wow, so eine Ruhe, so eine Zufriedenheit, so eine Freude, so möchte ich alt werden. Wenn wir über gutes Sterben sprechen, sprechen wir eigentlich genau genommen über das Leben. Wie gestalte ich das Leben vor meinem Tod? Das Sterben kann man nicht recht lernen, das Sterben kann man nicht testen, das Sterben kann man nicht wiederholen, man kann es nicht verbessern, aber wir können gut vorbereitet sterben. Und wenn wir uns anschauen, wo wir sterben, wo Menschen sterben, dann sehen wir, dass dieses Thema ein Randthema geworden ist. Während es früher ganz normal war, dass alte Menschen im Kreise der Familie zu Hause gestorben sind, sterben die meisten heutzutage in Hospizen, in Altenheimen oder in Krankenhäusern. Es ist ganz normal für uns Erwachsene, noch nie eine tote Person gesehen zu haben. Vor 50 Jahren war das nicht normal. Da ging man noch vorbei im Dorf, ist jemand gestorben, hat sich verabschiedet von dem Leichnam, hat ihn noch gesehen. Wir sterben heute sehr, sehr kontrolliert. Unser Ziel ist die absolute Kontrolle. Wir wollen lange und gesund leben, danach schnell sterben, ohne Schmerzen, schnell einschlafen und gut ist. Das ist nur sehr wenigen Menschen vergönnt. Und meist ist es dann für die Angehörigen relativ schwierig, wenn jemand sehr lang, sehr gesund lebt und dann abrupt stirbt. Wir Menschen, wir haben uns verschiedene Strategien angewohnt, mit dem Tod umzugehen. Wir entschärfen den Tod, wir bekämpfen den Tod oder wir verallgemeinern ihn. Wir drücken ihn weg, wir relativieren, wir bekämpfen ihn. Wenn man sich eine Umfrage anschaut, ist so ungefähr so 9 bis 10 Jahre alt, da hat man Menschen gefragt, was glaubt ihr denn passiert nach dem Tod? Da sieht man, viele sagen, ja, es gibt so was Größeres, da existiert es weiter. Andere sagen auch, ein bisschen so relativierend, ist ja auch hart zu sagen, da ist nichts und dann ist vorbei. Sagen aber die meisten, grün, es kommt nichts mehr. Dann gibt es welche, die sagen, man trifft im Jenseits seine Lieben wieder. Die einen, immer geringer werdende Gruppe, sagt, die einen kommen in den Himmel, die anderen in die Hölle. Manche sagen, man wird als anderes Lebewesen wiedergeboren. Es passiert irgendwie so eine Mischung in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wer diesen Mann hier kennt. Wer ein bisschen im Internet unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon mal gesehen. Das ist Brian Johnson. Er ist Millionär, ich glaube, oder fast schon Milliardär. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht zu sterben. Sein ganzes Leben baut er darauf hin, nicht zu sterben. Er nimmt sein Geld, 3 Millionen im Jahr, nur für Forschung, für die perfekte Ernährung. Er nimmt 54 Tabletten nur morgens, Nahrungsergänzungsmittel, nimmt sein Blut ab, Haare, Zähne, Magen, alles. Er hat diesen Tagesablauf. Das alleine sind die Nahrungsergänzungsmittel in der Früh. Das ist das andere Essen. Alles ist durchgetaktet. Jeder Tag ist gleich. Es beginnt immer um 5.30 Uhr. Es endet immer um 20.30 Uhr. Es wird immer das Gleiche gegessen. Immer perfekt abgewogen. Immer perfekt. Alles gleich. Es wird immer gemessen, gemessen. Und er wird jünger. Das biologische Alter sinkt. Er arbeitet daran, nicht zu sterben. Es sieht folgendermaßen aus, er nimmt sehr viele Tabletten, er nimmt sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, er macht sehr viel Sport. Er legt sich unter dieses Licht drunter, damit er möglichst viel Vitamin D und anderes kriegt. Er hat extra so eine Cappy, die seine Haare möglichst davor schützen auszufallen. Er investiert Geld und Geld und Geld, um nicht zu sterben. Millionen und Millionen. Und er schreibt ein Tagebuch, das ist für jeden verfügbar im Internet. Das heißt Blueprint, kann man nachlesen. Ich habe mich ein bisschen die Woche drin verloren, was er isst, was er tut, was er macht. Und er dreht sein Alter zurück. Er ist fit. Und er hat so ein bisschen ironisch so einen Tweet geschrieben, also Nachricht im Internet, wo er schreibt, sein Tagesablauf: ich rede ab 20 Uhr nichts mehr. Sex kann nur nach festem Zeitplan erfolgen. Die letzte Mahlzeit, die wir haben, ist um 11.30 Uhr vormittags. Ab dann wird gefastet. Das sind meine Anforderungen an meine Partnerin. Ich wundere mich, warum ich Single bin. Ja, das Leben ist nicht so leicht durchgetaktet. Und wir können darüber lachen, dass er so hart daran arbeitet, so viel Geld in die Hand nimmt, nicht zu sterben. Aber sein Anliegen ist ein zutiefst natürliches. Gottes Idee für den Mensch war nicht, dass er stirbt. Gottes Idee für den Mensch, als er ihn geschaffen hat, im Garten Eden war: du stirbst nicht. Augustinus sagt, so richtige Ruhe, du hast uns auf dich hin geschaffen, oh Gott, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Wir wollen hin zu Gott. Unser ganzes Sein, es trachtet nach dem, wieder zu sein bei Gott. Natürlich wollen wir nicht sterben. Unser Leben, unser Sein ist darauf ausgerichtet, lang zu leben. Wir wollen, dass was bleibt. Gottes Idee war nicht, dass der Mensch stirbt. Das kam durch die Sünde in die Welt. Der Tod ist eine Folge der Sünde, dieser Bruch, der war am Anfang der Zeit. Jetzt sehe ich gerade bei uns, allgemein bei älteren Menschen, zwei Verhaltensweisen auf diesen Tod, den wir nun mal haben, zu reagieren. Die erste Verhaltensweise ist zu sagen, mein diesseitiges Leben, das Leben, das ich jetzt gerade lebe, ist in Anbetracht dieser Ewigkeit, auf die ich hin will, zu Gott. Das zählt alles nichts mehr. Ich warte nur noch recht auf den Tod. Was hier passiert, spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe mich für Jesus entschieden und ich empfinde, mein Leben sollte jetzt enden. Und ich denke, ich kann das nachvollziehen. Manchmal setzt es mir ein bisschen zu früh ein, bei manchen Menschen, die sagen, oh, jetzt mit Anfang 70, jetzt warte ich halt noch auf den Tod. Gibt's? Habe ich gehört, habe ich gesehen. Und ich kann es nachvollziehen. Und die anderen, die klammern sich an das Leben. Ich habe noch was zu sehen. Ich habe noch was zu erleben, noch was zu tun, noch was zu arbeiten, noch was zu leisten. Und auch das kann ich nachvollziehen. Ich will noch nicht gehen. Ich will meine Enkel noch sehen, wie sie aufwachsen, wie sie heiraten, wie das passiert, wie das passiert. Aber wir Menschen, wir sind immer schlechter auf den Tod vorbereitet. Es sterben ja noch immer 100% aller Menschen. Es sterben nicht mehr Menschen wie früher. Sie sterben nur später. Warum haben wir also Angst? Warum bekämpfen wir, warum verdrängen wir den Tod so sehr? Timothy Keller, Theologe und Pastor, der schreibt ein Buch über den Tod. Es heißt Über den Tod. Und während er dieses Buch schreibt, kriegt er seine Krebsdiagnose. Und er weiß, ich werde sterben. Und er identifiziert folgende Gründe, warum wir nicht so recht klarkommen mit dem Tod. Und der erste Grund, den er nennt, ist der Segen der modernen Medizin. Weil paradoxerweise kommen wir mit dem Tod nicht mehr klar, weil wir ihn so gut kontrollieren, weil er nicht mehr einfach so passiert. Wie früher. Früher war es ganz normal, dass Kinder gestorben sind. Es war ganz normal, dass Leute bei der Kutschfahrt gestorben sind. Man war tagtäglich, vielleicht nicht, aber sehr, sehr oft konfrontiert mit dem Tod. Heutzutage findet das Sterben ganz woanders statt. Der zweite Grund, der sagt, warum es uns schwerfällt, ist, wir projizieren alles aufs diesseitige Glück. Wenn du nicht mehr davon ausgehst, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann versuchst du natürlich alles in dieses Leben reinzukriegen. Alles muss innerhalb diesen irdischen Grenzen stattfinden. Alles muss in dieser Zeit, in diesem Raum stattfinden. Aller Erfolg, alle Formen von Glück, aller Trost, aller Erfolg. Und der Tod, der durchkreuzt natürlich das. Ein Anspruch wächst daraus. Der Tod erstört in dem, was ich noch erleben will, erleben muss. Den dritten Grund, den er nennt, ist die Bedeutungslosigkeit. Wenn du Religion und Gott wegnimmst aus der Gleichung, warum dann leben? Welche Bedeutung hat ein Leben? Und auch Camus, ein Existenzialist, also ein Philosoph, er argumentiert eigentlich, ist alles sinnlos. Wenn es keine Bedeutung hat, alles an mich nicht überlebt, vielleicht in zwei Generationen erinnert sich niemand mehr an mich. Wenn irgendwann die Sonne einen riesen Sonnensturm hervorbringt und die Erde verbrennt, ist alles bedeutungslos gewesen. Die Frage ist doch, wenn alles vergeht und nichts von Bedeutung ist, nichts mehr von mir übrig bleibt, warum bringe ich mich da nicht sofort um? Die Frage von Bedeutung ist eine große Frage. Warum hat mein Leben Bedeutung, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass es weitergeht? Wenn es drüber hinweggeht, was hinterlasse ich? Am Ende meines Lebens kommen diese Fragen. Vielleicht hilft euch ein kleines Gedankenspiel. Wenn jemand in ein Haus einbricht und dich fesselt und ankündigt, Heinz, ich werde dich umbringen. Aber, weil du bist netter, wir machen noch eine Sache, die dir richtig Spaß macht. Und dann sagt der Heinz, oh ja, ich würde gerne noch was kochen. Wir kochen gemeinsam, der Heinz ist ein großer Koch, wir wissen es. Wie viel Spaß wird ihm das Kochen machen? Wahrscheinlich nicht, weil der Tod wird auf ihn warten. Alles ist irgendwie bedeutungslos. Alles Schnippeln, alles leckere Essen, alle Gewürze verlieren ihre Bedeutung. Wenn wir nicht daran glauben, dass ich was hinterlasse. Und den vierten Grund, den Keller sieht, warum Menschen sich schwer tun mit dem Tod, ist ihre eigene Schuld. Wer sich mal Berichte durchliest von Menschen am Sterbebett, was sie bereuen, es sind die Dinge, die sie nicht gemacht haben, nicht gesagt haben, die unversöhnten Beziehungen mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, mit ihrem Ehepartner. Der nahende Tod, er macht uns bewusst, wie unzufrieden wir mit uns selbst sind. Unser Gewissen lässt sich nicht mehr zum Schweigen bringen. Das sind die Probleme, die unsere Gesellschaft hat mit dem Tod. Wir lesen von Hospizmitarbeitern, wir lesen von Menschen. Wir wollen kontrollieren, wie alles abläuft. Und vielleicht fühlst du dich einem dieser Probleme ja nah. Oder kennst du es bei Menschen um dich herum? Unser Ansatz, der biblische Ansatz, ist ja zu sagen, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht Gottes Idee. Es ist nicht seine Idee für uns zu sterben. Aber unser Tod unseres Körpers ist nicht das Ende. Der Tod als Riechsalz. Wisst ihr, was Riechsalz ist? So eine intensiv riechende Substanz von Ammoniak. Du machst sie frei, machst sie auf, atmest es ein und es ist wie ein Schock. Es regt die Atmung an, man hat Wachsamkeit, man hat Konzentration, man hat Leistung. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, wenn jemand aus deinem Kreis verstirbt, wenn du bei einer Beerdigung bist, wenn jemand auch zu früh geht, dann steht man manchmal da und fragt sich, was ist jetzt? Was soll überbleiben von mir? Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst und gedacht hast, was werden die wohl über mich sagen, wenn ich nicht mehr bin? Wir wollen uns anschauen, was die Bibel sagt. Lehre uns zählen. In Psalm 90 gibt es ein Gebet von Mose und der schreibt: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zu Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Und jetzt sagt er sehr nüchtern: Die Tage unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer kennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms und wie es der Furcht vor dir entspricht? Und jetzt lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erachten. Wir als Menschen, wir wollen gern den Tod wegdrücken. Aber der Psalm, den Mose hier schreibt, er sagt: Weisheit kommt, wenn wir wissen, unser Tod wird kommen. Lehre uns zählen unsere Tage. Mose, er war der Leiter des Volks Israels, und das Israel war störrisch. Es war ein schwierig zu leitendes Volk. Sie erstellten Götzenbilder, sie vertrauten nicht Gott. Und Gott zeigt sehr deutlich: So gehen wir nicht weiter. Und Mose, er schreibt: Obwohl es kriselt zwischen Gott und dem Volk, berufen wir uns auf dich, Gott, denn du bist unser Zufluchtsort, du bist unsere Wohnung. Du bist mächtiger, du hast die Berge erschaffen, du warst von Anfang an da. Und er blickt nüchtern auf die 70, 80 Jahre und er sagt: Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe, trügerische Sicherheit. Schnell ist es vorbei. alle Arbeit, Mühe und Nichtigkeit, all das, auf was sie stolz waren, ist wie egal. Es gibt anscheinend einen Wandel an Prioritäten. Das, worauf wir stolz sind, ist auf einmal egal. Wenn man am Ende auf ein Leben schaut, wie oft liest man von Menschen, die am Sterbebett sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Wäre ich doch nicht zu lange in der Arbeit gewesen. Hätte ich doch in meine Freundschaften investiert. Ich habe zu viel gearbeitet. Es gibt gewandelte Prioritäten im Angesicht des Todes. Weisheit für den Psalmist bedeutet, zu erkennen, ich bin begrenzt. Meine Prioritäten brauchen eine Überprüfung. Lehre mich Gott. Gott lehrt es uns. Wie schön, wie ermutigend zu sagen, Gott kann uns lernen, wie wir auf unser Leben schauen sollen. Wir sind begrenzt. Lehre mich, dass meine Tage enden. Eine Lektion für die Jungen, die heute viel mit den Rangern unterwegs sind, aber vielleicht hören sie sich's an. Ich bin nicht die Mitte des Universums. Es gibt einen Gott, der alles gemacht hat. Psalm 39 fasst es noch mal ein bisschen anders auf. Er schreibt, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Vers 7, wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztlich weiß niemand für wen. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt dir allein. Tage zählen heißt, es gibt was Zählbares. Es gibt ein Ende. Zeit ist knapp. Meine Jungs, die haben so eine Riesenkiste mit so alten Währungsgeld, das sind so D-Mark und Forint und Kuna und so. Die hat mir mein Opa irgendwann mal geschenkt. Das ist so eine Riesenkiste, einfach so mit so billigen Altmetall im Prinzip. Und die gibt es so viel und diese Woche haben sie die irgendwie gefunden und sie liegt in der ganzen Wohnung verstreut und immer wieder stolper ich über diese Münzen und ich ärgere mich. Und diese Kinder, sie messen dem keinen Wert bei, weil es so viel ist. Es gibt so viel von diesen Münzen, ach, es ist wurscht. Aber es gibt so eine Münze oder so eine Murmel oder so ein Kuscheltier, die ist so knapp, es ist so rar, das wird gehütet wie ein Augapfel. Bewusstsein zu haben, den Tod als Riechsalz zu nehmen und zu sagen, mein Leben wird enden. Wie möchte ich es vollbringen? Wie möchte ich es leben? Wie komme ich Gottes Idee vom Leben nach? Was ist seine Idee vom Tod? Wenn wir in dieser Vergänglichkeit im Sterben leben, wenn jeder von uns stirbt, ist der Drops gelutscht, endet es hier, müssen wir einfach nur ertragen. Am Ende des 5. Buch Mose steht, oder fasst der Schreiber oder zusammen die Gesetze, und da steht, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen, wählt doch das Leben. Damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleibt, entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist euer Leben. Du darfst leben, du darfst wählen zwischen Leben und Tod. Wir haben die Entscheidung zu wählen zwischen Leben und Tod. Hier wird das Gesetz zusammengefasst und es klingt so ein bisschen dieses Gebot der Liebe an. Liebe deinen Gott, deinen Nächsten und dich selbst wie dich selbst. Und du darfst jetzt leben, wählen zwischen Leben und Tod. Was wähle ich? Die die Gebote zu befolgen. Jesus fasst auch diese Gebote zusammen. Er sagt, Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben. Wie leben wir tot, wenn wir sagen, wir wählen das Leben? Wie leben wir unsere eigene Vergänglichkeit, wenn wir sagen, ey, ich möchte leben? Ich möchte Gottes Idee nachkommen. Es gibt drei Versöhnungen, die wir tun sollen. Wie sterben wir vorbereitet? Ein sehr, sehr harter Vers, aber ich könnte nicht über den Tod predigen ohne ihn. Da steht, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Am Ende wird Fazit gezogen. Wir wissen nicht immer, wann unser Ende ist. Deswegen ist das eine Predigt nicht nur für die Alten unter uns, nicht nur für die Kranken unter uns, sondern für alle. Die drei Dimensionen. Wo bin ich versöhnt mit Gott? Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gut vorbereitet sterben heißt versöhnt sterben mit Gott. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Irgendwann wird Fazit gezogen. Und die zweite Sache, versöhnt mit unseren Mitmenschen, Friede haben. Ich bin auf diesen Vers gestoßen, 1. Johannes 3, Vers 14. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben, schreibt da Johannes. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Es ist hart. Auch wenn Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber mit den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Auch das ist ein harter Vers. Und wenn ich manchmal schaue, wie viel Härte wir doch haben, wie schwer wir uns tun mit dem Vergeben, in Anbetracht des Todes, versöhnt euch mit euren Mitmenschen. Macht Friede. Feiert Shalom. Wo brauche ich Friede? Versöhnt mit Gott, versöhnt mit unseren Mitmenschen, versöhnt mit sich selbst. Wer im Dreiergebot der Liebe, das dritte, bin ich versöhnt mit mir selbst? Und ein vierter Punkt, den ich in meiner Großelterngeneration echt häufig gesehen habe, die letzten Jahre, und der macht mich echt ein bisschen fertig, weil ich sehe, wie es mit Familien sich umgeht. Viele kümmern sich nicht um Testamente und Vollmachten und Patientenverfügungen und Beerdigung planen. Ich finde es brutal. Friede mit meinen Mitmenschen. Praktische Vorbereitung im Gespräch sein. Wie möchte ich das? Was ist mein Anliegen? Wie möchte ich meine Beerdigung? Wie führe ich das Gespräch? Spreche ich mit den Menschen darüber, mit meinen Nächsten? Das ist auch eine Form der Liebe. Diese praktische Vorbereitung, nicht zu verlassen, einfach zu sagen, ey, auch ich als junger Mensch, liebe Ellen, meine Frau, sie weiß, wie ich gern beerdigt werden möchte. Sie weiß, was mit dem passieren soll, was uns gehört. Wie bin ich gut vorbereitet auf den Tod? Ich habe ein Interesse daran, dass die weitermachen nach mir, auch ein bisschen wissen, wie. Natürlich kann ich alle Eventualitäten immer abdecken. Ich kann nicht jede Patientenverfügung bis ins Kleinste ausformuliert haben. Aber ein Gespräch geführt zu haben, eine Vollmacht gegeben zu haben, was bedeutet es, zu sterben für mich? Dieses Gespräch zu suchen, gut vorbereitet zu sein, heißt, ich bin in Frieden mit Gott. Ich bin in Frieden und Versöhnung mit meinen Mitmenschen, meinen Kindern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Eltern, Arbeitskollegen. Nicht beste Freunde, nicht Händchen haltend, nicht eine WG gründen, aber in Frieden und Versöhnung leben. Und der dritte Punkt, versöhnt mit sich selbst zu sein, der vierte Punkt, praktische Vorbereitung. Lasst uns praktisch vorbereitet sein. Das Schöne aber ist, es endet nicht dort. Für uns, die wir an Jesus glauben, die wir ein Leben mit Jesus führen, dürfen wir hoffen. Wir dürfen hoffen und lesen von einem Vorkämpfer, von einem, der den Tod besiegt hat. Und da steht in Hebräerbrief so schön: In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter, den Vorkämpfer, ihre Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod denen Macht, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst und von dem Tod beherrscht wird, aus ihrer Sklaverei befreien. Es gibt einen Wegbereiter. Es gibt eine Hoffnung und das ist die gute Nachricht. Unser Ziel, unser Hauptziel im Leben ist es nicht gesund und lange genug zu leben. Ein Leben, das den Tod fürchtet, das in dieser Knechtschaft des Todes ist, wenn Selbsterhalt das höchste Ziel ist, dann kann es nur begrenzt lieben, begrenzt vergeben, begrenzt treu sein, begrenzt dienen, begrenzt anbeten, wenn es nur um mich geht und dass ich möglichst lang und weit komme. Wie soll ich dienen, anbeten? Früher, ich habe schon mal erzählt hier, waren die Jünger im alten Rom dafür bekannt, dass sie keine Angst hatten vor dem Tod. Sie hatten keine Angst, sie sind zu den Leprakranken hingegangen, obwohl es keine Christen waren, haben sie mitgenommen zu sich nach Hause, haben sie gepflegt. Die Märtyrer der frühen Kirche, sie hatten keine Angst vor dem Tod, weil sie das verstanden haben. Der Tod hat keine Macht über mich. Ich habe Jesus gesehen, wie er auferstanden ist. Ich habe es miterlebt, wie er auferstanden ist. Ich glaube daran, dass der Tod nicht das Ziel ist. Ich funktioniere in einer neuen Dimension des Lebens. Ich bin nicht begrenzt auf dieses Irdische. Ich lebe nicht nach den alten Gesetzen, die ich kenne. Nein, ich glaube an das Leben danach und ich glaube, dass ich auferstehen werde. Ich habe keine Angst. Es gibt die Geschichte von John Wesley, der mit dem Herrenhuter auf einem Schiff unterwegs war und das Schiff kam in Seenot. Und er hatte panische Angst und alle hatten panische Angst und er schaut auf die Herrenhuter und die hatten gar keine Angst, seine Brüder, die Missionare. Und er sagt, warum habt ihr keine Angst? Dann sagen sie, wir sind schon gestorben. Vor was sollen wir Angst haben? Die haben Lobpreislieder gesungen und er hat gesagt, hat es nicht verstanden. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg über den Tod. Wahres Leben ist da, wo wir nicht gefangen sind vom Tod. Ich komme zum Schluss. Die vier Punkte, Wie werden sie aufgelöst? Moderne Medizin lässt mich ganz, ganz, ganz lang leben. Ich nehme 56 Tabletten morgens und 30 am Abend und ich lebe und sterbe nie. Psalm 90 sagt, lehre mich zählen, meine Tage sind endlich. Zu glauben, ich brauche alles in diesem Leben. Philipperbrief sagt so schön, sterben ist Gewinn. Ich habe im Leben, habe ich Jesus. Wenn ich sterbe, sagt Paulus, ist es für mich ein Gewinn. Drüber hinaus. Dritter Punkt, Bedeutungslosigkeit. Mein Leben ist nicht bedeutungslos. Das, was ich hier tue, es hat eine Dimension, eine Kraft in das Leben danach. Ich habe Schätze, die ich im Himmel sammeln kann. Aber mein irdisches Zelt wird umgebaut. Es hat eine Bedeutung. Meine Entscheidung für Jesus hat eine Bedeutung für das Jenseits. Und der vierte Punkt, die eigene Schuld. Und das ist der Vers, den ich noch gern lesen will zum Abschluss. Wir dürfen mit Philipper 3, Vers 9 sagen, ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeiten. Gottes Gesetz zu befolgen, auf das verlasse ich mich nicht, auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Ich weiß, ich bin angenommen und befreit. Als Christen dürfen wir uns auf so viel Hoffnung stürzen, auf so viel Hoffnung vertrauen. Und schließen möchte ich mit Psalm 90, dem Rest, als Gebet, und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Da steht, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder her, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Großer Gott, und ich danke dir für die Hoffnung, die du sprichst. Ich danke dir, dass du uns nicht dem Tod auslieferst. Ich danke dir, dass du den Tod gebrochen hast. Ich danke dir, dass wir glauben dürfen, erleben dürfen, dass wir mit dir auferstehen. So wie du den Tod überwunden hast, so wie du der Vorkämpfer warst, der Erstgeborene, der den Tod überwunden hat, so dürfen wir dir nachfolgen. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns auf dich stützen dürfen, dass es nicht das Ende ist, dass wir den Sieg feiern dürfen. Ich bete um diese Freiheit vor Angst vom Tod. Ich bete wirklich, dass wir leben dürfen in der Gewissheit, dass du groß bist und herrlich, Herr über den Tod, Schenker des Lebens, Herr. Amen.